Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Eines Abends bringt ein Vater seinen kleinen Jungen zu Bett. Und er will mit ihm das Abendgebet sprechen. Aber in dem Moment sagt der kleine Junge: Du Papa, ich habe noch mal eine wichtige Frage. Die musst du mir noch beantworten. Sag doch mal, wo kommen die Menschen eigentlich her? Und es war nun schon spät geworden und der Vater macht es kurz und sagt: Ja, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, aus Staub. Menschen aus Staub. Aha. Nun lass uns beten, sagt der Vater, jetzt wird Zeit. Nein, sagt der Junge, ich habe noch eine zweite Frage, die ist mir auch sehr wichtig. Sag mal, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater ist wieder kurz mit seiner Theologie und sagt: Weißt du, sie werden wieder zu Staub. Und in dem Augenblick fasst der kleine Junge mit der Hand und das Bett, holt da so eine Handvoll Staub vor. Dann sagt er: Du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen also, dieser kleine Junge hatte über ganz grundlegende Fragen nachgedacht. Und das tun wir eigentlich alle schon von frühester Kindheit an. Wir denken über ganz grundlegende Fragen nach: Woher kommen wir und wohin gehen wir einmal? Und das soll uns heute Abend auch beschäftigen. Wohin gehen wir einmal? Darum die Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir sind ja in unseren Tagen sehr gut informiert über die Werbung, nach welchen Prinzipien die Werbung vorgeht. Marketing wird ganz groß geschrieben. Es gibt sogar eine Studienfachrichtung, das kann man studieren, wie man am besten Werbung betreiben kann. Wenn jemand Rindfleisch verkaufen will, dann wird er sich nicht an Vegetarier wenden. Und wenn jemand ein naturwissenschaftliches Buch herausgegeben hat, dann wird er sich nicht an Straßenbahnschaffner wenden. Die werden das sicherlich nicht kaufen. Und so, auch wenn eine Firma Gartengeräte herstellt, dann wird man die Prospekte nicht in einem 20-stöckigen Hochhaus in die Briefkästen werfen, denn die haben ja alle keinen Garten. Wir merken also, die Werbung arbeitet sehr zielorientiert. Ganz genau die Personengruppe, die in Frage kommt, und die wird mit Werbematerial versorgt. Nur einer hat es nicht nötig, zielorientiert zu arbeiten. Und das ist der Tod. Hat er nicht nötig? Denn wir alle gehören zu seiner Zielgruppe. Wir alle werden einmal durch den Tod hindurchgehen. Ohne Ausnahme. Egal, wie wir gelebt haben, ob gut oder böse, ob wir geglaubt haben oder nicht geglaubt werden, alle werden wir einmal durch den Tod gehen. Und darum ist diese Frage, was wird danach sein, eine ganz grundlegende Frage für uns alle. Man kann niemand sagen, also das Thema betrifft mich überhaupt nicht. Das ist genau unsere Zielgruppe. Der Tod hat uns alle, die wir hier sind, zur Zielgruppe. Und darum lohnt es sich, darüber einmal intensiv nachzudenken. Darüber nachzudenken ist wichtig. Und das haben auch alle Völker dieser Erde getan. Und alle einzelnen Menschen auch. Ich glaube, die Nation und das Volk, das sich am allerintensivsten mit der Frage des Todes beschäftigt hat, das ist das ägyptische Volk. Die alten Ägypter waren fasziniert von der Frage, wie wird es sein nach dem Tod? Und sie hatten sich sehr viel überlegt, wie das wohl sein könnte. Und sie haben dem Tod die größten Denkmäler gebaut, die wir überhaupt auf der Erde haben. Und das sind die Pyramiden von Gizeh. Die größte unter denen ist die Cheops-Pyramide. Sie wurde vor etwa 4700 Jahren gebaut. 2,3 Millionen Steinquader sind daran verarbeitet. Und jeder Steinquader wiegt 2,5 Tonnen. Und wer einmal da gewesen ist, ich bin als Student mal da gewesen, bin einmal hochgekrabbelt, die Cheops-Pyramide, da weiß man, was man gemacht hat, wenn man dort oben ist. Die liegen so satt aufeinander, da kriegt man nicht das dünnste Papier dazwischen geschoben. Es ist gewaltig, wie die das fertiggebracht haben. Die müssen also poliert geworden sein, die einzelnen Steine, ohne Mörtel verarbeitet. Und das liegt satt aufeinander und da steht 4700 Jahre inzwischen. Sie haben nachgedacht über die Frage des Todes und sie waren sicher, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und darum kamen die Pharaonen dort hinein in solche Pyramiden. Aber auch die anderen im Volk glaubten das und sie hatten auch eine Idee, wie man an das ewige Leben herankommt. Und sie haben sich überlegt, immer dann, wenn jemand mumifiziert wird, dann hat er ewiges Leben. Und so waren die Mumifizierer im alten Ägypter die bedeutendsten Leute. Man machte zwar am Alltag einen sehr großen Bogen um die Leute, weil sie nämlich ganz penetrant nach Leichengeruch stanken und nach all diesen Mitteln, die sie verwendet haben. Das war also nicht sehr angenehm, aber doch waren sie sehr wichtig. Nur eine einzige Gruppe war ausgeschlossen vom Mumifizieren. Und das waren diejenigen Verbrecher, die also zur Todesstrafe kamen. Wer die Todesstrafe bekam, wurde nicht mumifiziert. Für solche Leute war die Todesstrafe nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste war für sie, dass sie nicht mumifiziert wurden. Und damit waren sie ausgeschlossen vom ewigen Leben. Wir sehen, sie haben also intensiv nachgedacht darüber und sie hatten jedenfalls für sich eine Lösung gefunden. Viele andere haben nachgedacht über die Frage des Todes. Die Philosophen, man kann sagen, fast alle Philosophen haben über den Tod geschrieben. Der griechische Philosoph Epikur hat besonders darüber nachgedacht und er schrieb einen Brief an seinen Schüler und er schreibt: So ist der Tod das schauervollste Übel, für uns ein Nichts. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr. Also das war seine Lösung, ganz einfach. Entweder ist der Tod da oder wir sind da. Das war seine Idee. Es kann sein, dass der Couplet-Sänger Otto Reuter, der in den 20er Jahren lebte, von dieser Philosophie herkam, denn er hat ein Lied geschrieben und wenn er das auf der Bühne sang, bekam er sehr viel Beifall. Und ich zitiere uns mal einige Verse aus diesem Lied, das er dort allabendlich gesungen hat. Und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah, je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat keinen Zweck, man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus und freu dich hier unten beim Erdenlicht. Wie es unten ist, weißt du. Wie es oben ist, nicht. Nur einmal blüht im Jahr der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Das war seine Philosophie und die Leute fanden das gut. Und sie haben sehr viel Beifall dazu gespendet. Viele andere haben über den Tod nachgedacht. Auch die Dichter haben sich sehr bemüht, Lösungen zu finden, was nach dem Tode sein wird oder wie man den Tod sehen kann. Und ich werde uns so Verschiedenes heute Abend noch nennen und wir werden immer prüfen, ob etwas dabei ist, was für uns gültig ist, wo wir unser Leben dran festmachen, ja, wo wir genauer gesagt unser Sterben dran festmachen können. Denn das wollen wir wissen. Wir werden nur einmal diesen Weg gehen und darum kommt es darauf an, dass wir das richtig tun. Heinrich Heine hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Die Grenadiere« und er beschreibt dort Soldaten, die zurückkommen vom Russlandfeldzug mit Napoleon. Und zwei Soldaten sind auf dem Rückzug und sie unterhalten sich und klinken uns einmal ein in dieses Gespräch, wie Heine es formuliert hat. Da sagt der eine zum anderen: Gewähr mir, Bruder, eine Bitt, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steige ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Wir werden gleich noch sehen, niemand wird noch den Gedanken haben, den Kaiser zu beschützen, wenn er jenseits der Todesmauer sich befindet. Derselbe Heinrich Heine hat auch gesagt: O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel. Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Diese Frage bewegte ihn sehr. Wolfgang Borcher ist ein bekannter Dichter, der nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Stücke geschrieben hat. Er ist nur 26 Jahre alt geworden, aber er hat sich mit der Frage des Todes beschäftigt. Und er hat ein Bühnenstück geschrieben, draußen vor der Tür. Und in diesem Bühnenstück, da tritt Gott auf und da tritt der Tod auf. Und die beiden sind in einem Dialog. Und wir wollen uns in diesem Bühnenstück auch einmal einklinken in diesen Dialog. Und zunächst einmal spricht dort Gott. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Finster, finster. Tod, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und nun antwortet der Tod: Naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Wir sehen hier eine ganz neue Version, die wir hier hören über den Tod. Und zwar wird der Tod hier zum Gott gemacht. Der Tod ist der neue Gott. Auch eine Version, eine völlig andere. Aus der Sicht der Evolution beschäftigt man sich auch mit dem Tod. Und der Tod hat dort eine sehr wichtige Funktion. Der Mikrobiologe Reinhard Kaplan schreibt in seinem Buch Entstehung des Lebens, und da argumentiert er von vorne bis hinten über die Evolution. Und er sagt, bei den Organismen mit Sexualprozessen hat der programmierte Tod noch eine weitere Funktion. Die begrenzte Lebensdauer und damit auch begrenzte Sexualaktivität hemmt den Genaustausch zwischen den Generationen, also zwischen altmodischen Vorfahren und progressiven Nachkommen. Rückkreuzungen zwischen Nachkommen und Vorfahren liefern ja Rekombinationen, die noch zum Teil die alten, ungünstigeren Merkmale besitzen, was für die Population bzw. Art ein Selektionsnachteil bedeuten kann. Altern und Tod verhindern solche Rückkreuzungen und fördern daher den evolutiven Fortschritt. Und jetzt sagt er weiter: Das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Der Tod wird also hier in diesem Denksystem konsequenterweise zum Schöpfer des Lebens. Haben wir das schon mal gehört? Dass der Tod Leben schafft? Genau das ist eingebaut in diesem Evolutionssystem. Ich persönlich halte dieses Evolutionssystem für den größten Irrtum, dem die meisten Menschen heute unterlegen sind. Und dabei ist diese Theorie, es ist gar keine Theorie, diese Lehre, so falsch wie wer weiß was. Das kann man ganz schnell sich überlegen, dass das überhaupt nicht stimmen kann. Information ist eine geistige Größe und niemals kann die Materie eine geistige Größe schaffen. Das wird aber behauptet. Es ist nie beobachtet worden. Es gibt kein Experiment dafür. Völlig unmöglich. Und doch glaubt man es. Man glaubt entgegen der Faktenlage. Und das ist beachtlich. Warum tut man das? Nun, manche sind so ehrlich, die sagen, weil wir auf diese Weise gottlos werden, brauchen wir Gott nicht mehr. Ob das System stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben ein Erklärungsmodell, dass wir Gott nicht brauchen. So war es schon bei Darwin. Und Darwin hat über viele Dinge nachgedacht. Und er sagte, wenn ich mir das Auge ansehe, dann kriege ich Fieber. Dann stimmt meine Theorie nicht. Das kann nicht sein. So komplex ist das gebaut, so genial gebaut, das kann nicht stimmen. Aber er blieb dabei. Und unsere äußere Rinne hier beim Ohr, und da haben wir so ein kleines Höckerchen, hat in der Medizin einen Namen bekommen, das Darwinsche Höckerchen. Warum Darwinsches Höckerchen? Weil Darwin sagte, das ist der größte Unfug. Es gibt keine Erklärung für die Ohrmuschel. Das ist Blödsinn. Da hat die Evolution irgendwie das nicht richtig mitbekommen. Nun muss man sagen, Darwin hat vor weit über 100 Jahren gelebt. Er hatte nur einen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnis, die wir heute haben. Und darum muss man nicht das glauben, was er früher einmal gesagt hat. Heute haben wir ganz andere Fakten. Heute wissen wir, dass die Urmuschel, genauso wie sie ist, eine äußerst geniale Konstruktion ist. Das ist so super genial, das konnte sich kein Mensch ausdenken. Das können wir nicht nachbauen. So genial ist das gemacht. Der Schöpfer hat sich das überlegt bei der Erschaffung des Menschen und als er das Ohr konstruierte, dass wenn wir den Schall hören, da geht der Schall erstmal direkt zum Trommelfell. Und eine 5000 Sekunde später, verzögert also, läuft der Schall in der äußeren Ohrmuschel längst und kommt dann eine 5000 Sekunde verzögert nochmal aufs Trommelfell. Sodass wir pro Ohr zwei Signale kriegen. Auf dem anderen Ohr auch nochmal zwei Signale. Und das wandert dann zum Gehirn, wird übertragen als elektrisches Signal zum Gehirn. Das Gehirn hat auf diese Weise vier Messwerte. Und diese vier Messwerte werden jetzt im Gehirn noch einmal rechnerisch verknüpft miteinander. Wie viele Verknüpfungen kann man machen, wenn man vier Punkte hat? Nun, sechs. Einmal untereinander und dann nochmal über Kreuz. Und genau das machen die Programme im Gehirn. Die rechnen diese vier Schallsignale um und machen daraus sechs Signale. Und mit diesen sechs Signalen sind wir in der Lage, die Richtung genau ausfindig zu machen, wohin wir hören wollen. Und wir haben weiterhin die Fähigkeit, in einer Gruppe von Menschen, die alle etwas erzählen, jeder erzählt etwas, dann kann ich mich genau konzentrieren auf eine bestimmte Person, was die gerade sagt. Und lasse alles weitgehend weg, was die anderen sagen. Das kann nur eine solche Konstruktion des Ohres. Was wir mit dem Mikrofon aufnehmen und dann auf Tonband vorfinden, das wäre ein einziger Salat. Man kann nichts mehr rausfinden. Wer hat da nun was gesagt? Aber wir können das. Und das kann niemand nachbauen, so genial, wie das gemacht ist. Und das kann keine Evolution erfinden. Das ist ein weiser Schöpfer, der sich so etwas ausgedacht hat. So etwas Geniales. Die Schwingungen, die in der Luft sind, die werden umgesetzt zunächst einmal in mechanische Schwingungen. Und dann wird das nochmal umgewandelt in hydraulische Schwingungen. Und die hydraulischen Schwingungen werden nochmal umgewandelt in elektrische Signale. Und das elektrische Signal kommt zum Gehirn. Aber keiner weiß, wie ein Gehirn funktioniert. Aber es funktioniert. Wir wissen nur nicht, wie es geht, weil es so unvorstellbar genial ist. Wir können so sagen, in einem Gehirn haben wir 100 Milliarden Computer vernetzt. 100 Milliarden. Denn jedes Neuron, das wir im Gehirn haben, ist ein kompletter Computer. Und die sind vernetzt, verschaltet. Niemand weiß, wie das wirklich funktioniert. Aber es ist unvorstellbar genial. Es kommt noch etwas hinzu, wozu wir die Ohrmuschel brauchen. Wenn man mit einem Mikrofon nach draußen geht und will vielleicht draußen ein Interview machen mit jemandem, der Wind bläst, dann wird man vorwiegend den Wind nachher hören. Und darum werden solche Manschetten rumgelegt, damit der Wind gedämpft wird. Wir können ohne weiteres draußen sein, gar keine Probleme. Selbst beim Wind verstehen wir alles bestens. Das liegt daran, weil die Ohrmuschel so konstruiert ist, dass sie alle anderen Nebengeräusche unterdrücken kann. Das ist Physik in höchster Potenz. Also diese Evolution, können wir gleich sagen, kann absolut nicht stimmen. Das gehört in den Mülleimer der Weltgeschichte. Das ist der richtige Platz, wo das hingehört. Es passt vorne und hinten wissenschaftlich überhaupt nicht, wenn wir darüber ein Stück nachdenken. In der Evolution spielt der Tod eine große Rolle. Für die Evolution ist der Tod ein notwendiger Faktor. Damit all das, so wird behauptet, was noch nicht so gut angepasst ist, vom Tod ausgemerzt ist und das schon besser angepasste bekommt die Chance zur Vermehrung. Jetzt haben wir schon viele Versionen gehört über den Tod. Andere Leute haben die Frage nicht so sehr, was ist mit dem Tod, sondern wie soll ich mich einmal beerdigen lassen, wie soll das gehen? Und da gibt es unvorstellbare Ideen, was die Leute sich da ausgedacht haben. In Weimar, also in Thüringen, lebte einmal die Zarentochter Maria Pawlowna. Und Maria Pawlowna hatte sich genau überlegt, wie sie begraben werden wollte. Und sie hatte ein Testament gemacht und da war genau festgelegt, wie das sein sollte. Und sie hatte vier Bedingungen gestellt. Erste Bedingung, sie wollte in russischer Erde begraben liegen. Zweite Bedingung, sie wollte neben ihrem Mann begraben liegen. Nun, ihr Mann war Großherzog von Weimar, und da war es klar, er wird begraben in der Fürstengruft in Weimar, wo Goethe und Schiller auch liegen. Also das war schon festlegt. Weiterhin hatte sie geschrieben in ihrem Testament, sie wollte in einer Kirche begraben sein. Und vierte Bedingung, auf ihrem Sarg sollte mindestens einmal im Jahr die Sonne drauf scheinen. Ja, das waren schon Bedingungen. Als sie gestorben war und man das Testament eröffnete, hat man diese Bedingungen einem Architekten übergeben. Und das war ein ganz pfiffiger Bursche. Er hat sich das überlegt und er hat eine Lösung gefunden. Was machte er? Neben der Fürstengruft, neben dem Gebäude in Weimar, ließ er eine große Baugrube ausheben. Dann schickte er 24 Ochsenkarren nach Russland. Die mussten Erde aus Russland herankarren. Dann schüttete man die russische Erde in die Baugrube hinein und baute darauf eine Kirche. Und die Kirche, die stand direkt dann an der Fürstengruft. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, kann man natürlich nicht überall sehen. Aber wir sehen, wie diese Kirche, kann man heute besichtigen, die steht also neben der Fürstengruft. Jetzt hatte man schon drei Bedingungen erfüllt. Jetzt noch, wie kriegt man das hin mit dem Licht? Nun, der Architekt hatte sich das so überlegt. Der Sarg wurde in der Kirche, in der Unterkirche hingestellt. Und zwar direkt, weil das ja Mauer an Mauer war, zur Fürstengruft. Der Großherzog lag also am äußersten Ende der Fürstengruft und sie lag auch am äußersten Ende der Kirche, sodass sie nur durch die Mauer getrennt waren. Aber wenn man einen Zollstock nehmen würde, war das kein Meter. Nicht wahr? Also waren sie da auch zusammen, es war erfüllt. Dann hat man oberhalb des Sarges in der Kirche einen großen Deckel gemacht aus Gusseisen mit sehr vielen Löchern. Und diese Platte war so angeordnet, dass oben in der Kirche, da hatte man ein großes Fenster eingebaut. Und mindestens einmal im Jahr, beim Höchststand der Sonne am 21. Juni, dann schien die Sonne da oben durch und auf die Platte. Und durch die Löcher der Platte schien das Sonnenlicht auf den Sarg. Nun war alles erfüllt. Jetzt hatte sie ihre vier Bedingungen. Ob ihr das was hilft im Tode? Nun, wir werden gleich noch sehen, ob das etwas bringt. Andere haben heute andere Ideen, die sagen, sie möchten im All bestattet sein. Kostet übrigens 7.100 Mark, also ganz grob 3.500 Euro. Und das sind so etwa vielleicht 5.000 Franken. Für 5.000 Franken, ich schätze das mal so ab, ganz grob, kann man also sich im All beerdigen lassen. Ja, besser, man lässt sich verbrennen, dann kommt die Asche in eine Urne und die Urne, die kreist dann nachher um die Erde. Irgendwann fällt die runter, verglüht dann, fällt ins Meer, in irgendeinen Ozean oder kommt in Sibirien runter oder wo auch immer. Dann hatte jemand, ein Astronom, die Idee, er meinte, er wollte nun auf dem Mond begraben sein. Und was hat man gemacht? Er ließ sich auch verbrennen und dann wurde ein Teil der Asche bei der nächsten Mondfahrt mitgegeben. Und heute liegt nun ein Teil seiner Asche auf dem Mond. Das war seine Idee. Das war natürlich ein bisschen teurer. Das ist nicht so für 5.000 Franken zu haben. Da muss man schon ordentlich was zulegen, denn die Rakete ist teuer und all das. Ich weiß nicht, was das nun noch helfen soll, aber das war auch eine Idee. Und so haben die Leute viele Ideen entwickelt, wie man beerdigt werden kann. Jetzt haben wir verschiedene Versionen gehört über die Art der Beerdigungen, aber auch Versionen über den Tod. Und jetzt können wir inzwischen mal Bilanz ziehen mit allem, was wir jetzt gehört haben. War da irgendetwas dabei? Das hat für uns der deutsche Dichter Immanuel Geibel schon getan. Und er hat gesagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Er kapituliert vor dieser Frage, sagt, wir wissen nicht, was das Eigentliche, das Wesen des Lebens ist, aber wir wissen auch nicht, was es mit dem Tod auf sich hat, was danach sein wird. Wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Alle unsere Bemühungen, darüber nachzudenken, führen irgendwo nur in die Wüste, weil wir Menschen dazu nicht in der Lage sind. Aber wir suchen eine Antwort, wir brauchen eine Antwort. Wer könnte uns dann eine Antwort geben? Wer wäre dazu in der Lage? Und ich will einmal die Bedingungen nennen, wer dazu in der Lage wäre, uns eine verbindliche Antwort zu geben. Wer hätte in dieser Frage Kompetenz? Nun, er müsste, so meine ich, vier Kriterien erfüllen. Er müsste selbst im Tod gewesen sein. Sonst kann er ja nichts sagen. Sonst ist er genau wie die Philosophen, die auch nicht da gewesen sind und uns jetzt zu Lebzeiten was sagen. Er müsste im Tode gewesen sein und er müsste zurückgekommen sein. Denn Sonst kann er uns das nicht sagen. Er muss da gewesen sein, er muss zurückgekommen sein, wirklich echt zurückgekommen sein. Und er müsste auch Macht über den Tod haben. Dass er sich nicht fürchtet vor dem Tod, sondern dass er die Vollmacht hat über dem Tod, dass er den Tod gebieten kann. Das müsste er auch haben, dann hätte er Kompetenz. Und die vierte Bedingung, wir müssten gewiss sein, dass das, was er uns sagt, immer stimmt. Das sind sehr scharfe Bedingungen. Wenn wir diese vier Bedingungen zusammenfinden bei einer Person, dann können wir gewiss sein, der ist kompetent, uns die Antwort zu geben. Und er wird sie uns auch richtig geben. Das ist auch wichtig. Und das ist die Botschaft von heute Abend, die große Freude. Diesen einen mit dieser Kompetenz, den gibt es. Ist das nicht wunderbar? Es gibt einen, der ist im Tod gewesen und er kam zurück. Und dieser eine, das ist Jesus. Jesus starb am Kreuz. Die Leute waren sich nicht so ganz sicher, als er gekreuzigt wurde. Er hatte ja gesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und er hatte viele Feinde. Und so war man sehr darauf bedacht, dass er wirklich tot ist. Und so nahm man eine Lanze und hat in die Seite gestochen, damit das Blut abfließen konnte. Und da war man sich ganz sicher, der ist jetzt wirklich tot. Der kann nicht scheintot sein. Den sind wir absolut und endgültig los. Auch die frommen Leute waren froh, dass sie losgeworden sind. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, alles so kluge Leute. Endlich waren sie diesen, der immer wieder dazwischen kam mit seinen Ideen, den waren sie los. Der ist jetzt also wirklich tot. Aber er hatte versprochen, ich werde auferstehen. Ich werde am dritten Tage wieder da sein. Und er ist auferstanden. Er lebt. Die Frauen am Grab haben das zuerst gesehen. Später heißt es, sagt die Bibel uns, 500 Brüder haben das auf einmal gesehen. Das waren also mindestens 2000 Zeugen. Die Frauen dazu genommen, wenn ich jetzt mal wenig rechne, jede Familie, zwei Kinder, die Kinder auch noch dabei. Und sie haben ihn alle gesehen, dass er wirklich lebt. Er ist bei den Jüngern immer wieder erschienen und so haben die Jünger gesehen, dass er wirklich lebt. Er war tot und ist lebendig geworden. Und er hatte Macht über den Tod. Der Lazarus war gestorben, der lag schon im Grab und da hat er ihn aus dem Grab geholt. Als er dorthin kam nach Bethanien, da sagten die Frauen, schade, dass du nicht eher gekommen bist. Wärst du früher gekommen, er war nämlich krank, du hättest ihn heilen können. Sie wussten, dass Jesus Kranke heilen kann. Das hatten sie schon erlebt. Und wenn Jesus gekommen wäre, als der Lazarus noch krank war, naja, da hätte er die Hand aufgelegt oder ihn bei der Hand genommen und er wäre wieder ganz gesund geworden. Aber jetzt, so sagten sie, jetzt ist es zu spät. Warum bist du nicht eher gekommen? Sie machten ihm geradezu einen Vorwurf. Und dann gibt er zwei Befehle. Der erste Befehl, wälz den Stein weg. Ich kann mir vorstellen, ich war dort bei der Beerdigung, die waren da alle schon zusammen. Die Trauergäste, es gab sicher Streuselkuchen mit Kaffee da irgendwie, so wie das oft so üblich ist, nicht wahr? Und die saßen da beieinander. Und jetzt sagte einer, rollt den Stein da weg. Da haben sie schon gleich gemerkt, jetzt wird uns der Appetit verdorben. Jetzt kommt der Leichengeruch aus dem Grab. Es schmeckt uns kein Kuchen mehr. Denn der Leichengeruch, das sind ja diese Stücke von den Molekülen, die schon zerfallen sind, diese Makromoleküle, die DNS-Moleküle, die langen Proteine und so weiter, die sind zerfallen in kleine Stückchen und der Wind nimmt die mit und sie fliegen davon. Und sie kommen bis in die Nase rein und das empfinden wir als Leichengeruch. Und da hatten sie Sorge, bloß nicht, ja nicht, den Stein wegmachen. Aber er lässt nicht locker, der Stein muss weg, der Stein wird weggewälzt und dann ruft er, Lazarus, komm raus. Was macht er? Er ist sofort da. Stellen wir uns das einmal vor, was da geschehen ist in dem Augenblick. Das müssen wir uns mal vor Augen malen. Diese Molekülstückchen, die waren ja schon längst weg und manch einer hatte sie noch in der Nase. Das roch nach Leiche. Und jetzt sagt einer, Lazarus, komm mal raus. Die Zellen brauchten die Stückchen alle, die da fehlten. Was tun die? Die Vollmacht Jesu reicht aus, dass alle Molekülfetzen, die da irgendwo rumgeschwirrt sind, schon Kilometer weit davongetragen, in den Nasen der Leute sitzen und wo sie überall sich aufhalten im Wind, die kriegen den Befehl, alle Marsch zurück, wo ihr gewesen seid. Du in Zelle 3.758.677, dort hinein. Und was machen die? Die sind gehorsam. Augenblicklich, die tun das. Alle Fetzen sind da, die Zellen sind alle aufgebaut, der Lazarus ist komplett fertig. Das ist Vollmacht. Das ist Vollmacht nicht nur über den Tod, auch Vollmacht über alle Moleküle. Alles, alles im Gehorsam. Ich wünschte mir so einen Gehorsam, dass wir den hätten. Wie die Moleküle. Sie sind ihm absolut untertan. Wir sehen, dieser Jesus ist wirklich der Herr über alle Dinge. Er hat Vollmacht über die Moleküle, über den Tod. Alles ist ihm untertan. Und jetzt kommt die vierte Bedingung noch. Ist er vertrauenswürdig? Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit in Person. Das konnte nie jemand sagen, der über diese Erde gelaufen ist. Nur er allein. Keiner konnte das behaupten. Aber er sagte das. Ich bin die Wahrheit. Alles, was er sagte, stimmte. Immer. Ausnahmslos. Auch keine Halbwahrheit hat er nie gesagt. Es war immer die volle Wahrheit, was er sagte. Auch im Angesicht seiner Feinde war niemand da, der ihm auch nur eine einzige Lüge nachweisen konnte. Niemand. Er ist wirklich die Wahrheit. Auf ihn können wir bauen. Ihm können wir vertrauen. Darum können wir auch ihm glauben, was er uns gesagt hat über den Tod. Was dann sein wird. Alles, was er sagte, stimmt. So auch dieses. Ich bin so froh, dass wir in dieser wichtigen Frage, die uns alle bewegt, dass wir hier eine gültige, verbindliche Lösung haben von dem, der Kompetenz in dieser Frage hat. Und das ist Jesus. Und so wollen wir uns jetzt beschäftigen mit seiner Antwort, was er gesagt hat. Und wenn wir das tun, wenn wir darauf hören, dann sind wir gewiss, dann sind wir gut informiert. Ich habe hier mal so ein Blatt mitgebracht. Auf diesem Blatt sind 4 Totenschädel abgebildet. In einer Kirche in Südtirol hat man 4 solcher Totenschädel auf einen Steinsims hingelegt und darüber steht ein Schild. Und da heißt es, wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt sagen sollte, welches ist der Kaiser? Ich weiß es nicht. Es ist nämlich nichts mehr zu sehen von seinen Goldkammern, von seinen Diamanten, auch nichts von seiner Macht. Der konnte zu Lebzeiten einen Befehl geben, dann marschierten seine Heere. Sie mussten tun, was er sagte. Er konnte Soldaten einfach so in den Tod schicken, in den Krieg schicken. Gar keine Frage. Die Macht hatte er. Aber jetzt vorbei. Jetzt liegt er da als Totenschädel. Keiner kümmert sich mehr drum. Alles vorbei. Alles zu Ende. Aber vielleicht direkt daneben liegt der Tor. Ein Dummkopf. Ein Quatschkopf, kann man sagen. Der nur dummes Zeug geredet hat. Der liegt direkt daneben, vielleicht. Ganz friedlich, nicht wahr? Kaiser und Narr, dicht beieinander. Und der andere, der immer seine klugen Sprüche hatte, der Philosophie betrieben hat, die Weisheit gepachtet hatte, wie er meinte, der Weise, der liegt auch da. Und auch der Bettler. Der Bettler, der nicht wusste, was er zum Frühstück hat am nächsten Tag. Der sich irgendwas zusammenbetteln musste, wenn ihm einer irgendwas gab, da ein paar Rappen oder sowas. Und jetzt auf einmal, hier liegt er auch gestorben, nur noch der Schädel übrig geblieben. Und wir sind geneigt, wenn wir das sehen, der Tod hat sie offenbar alle gleich gemacht. Da ist gar kein Unterschied mehr zu finden bei denen. Und wir könnten ein großes Schild anfertigen und schreiben drauf, der Tod macht sie alle gleich. Nicht? Zweites Schild. Wer würde dieses Schild mit unterschreiben? Mal Hand hoch bitte. Naja, ganze Menge. Nicht? Vorsicht. Nicht zu schnell unterschreiben. Wir müssen erst mal drüber nachdenken, ob wir das wirklich unterschreiben dürfen. Macht der Tod sie wirklich alle gleich? Schon im Sterben gibt es große Unterschiede. Das ist gar nicht so gleich. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 23 und 21, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Während der russischen Oktoberrevolution, als die Kommunisten dort an die Macht kamen, da hat man gesagt, die Christen können wir jetzt nicht gebrauchen. Die müssen wir beseitigen. Die passen in unser System überhaupt nicht rein. Da hatte man so eine Gruppe gefangen genommen, eine Gruppe von Leuten, die an diesen Jesus glaubten. Und da hat man ihnen gesagt, also euch brauchen wir nicht mehr, euch müssen wir loswerden. Und wir haben uns überlegt, wir werden euch jetzt ertränken. Also das ist die Methode, wie wir das jetzt machen. Aber sagten sie, wir geben euch eine Chance. Wenn ihr wieder ruft und sagt, ihr glaubt nicht mehr an diesen Jesus, ist für euch erledigt, seid ihr frei. Da machte sich einer zum Sprecher von denen und sagt, naja, was macht's? Wir gehen zu unserem Herrn. Ist doch egal, ob zu Wasser oder zu Lande. Unerschrocken, nicht wahr, gehen die in den Tod hinein, weil sie ganz genau wissen, wohin sie gehen. Egal, ob zu Wasser oder zu Lande. Das war eine feste, tiefe Überzeugung, die in ihrem Herzen war und sagten, der Tod kann uns überhaupt nichts anhaben. Aber wir rufen, werden wir auf keinen Fall, das tun wir nicht. Wir verraten diesen Jesus nicht. Aber es gibt auch das andere im Sterben. Der Leibarzt von Napoleon beschrieb den Tod des Kaisers. Der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Das gibt's auch. Der britische Staatsmann Winston Churchill sagte im Angesicht des Todes, welch ein Narr bin ich gewesen. Wie kommt das? Er war einer der mächtigsten Männer Europas. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er so viel Macht, dass das, was er mit dem Federstrich machte auf der Landkarte von Europa, das galt. Zusammen mit Stalin haben die überlegt, was von Deutschland abgeschnitten wird, was dahin kommt und dahin kommt. Unvorstellbar viel Macht. Das hat er einfach so entschieden, am grünen Tisch. Gar keine Frage. Ein mächtiger Mann. Aber im Angesicht des Todes sagt er, welch ein Narr bin ich gewesen. Falsch programmiert. Auf Macht ausgewiesen. Aber die Frage der Ewigkeit nicht gelöst. Das ist eine Tragik. Und so sehen wir hier schon an diesen Beispielen, der Tod macht sie nicht alle gleich. Dieses Schild dürfen wir auf keinen Fall unterschreiben. Der Tod, will ich mal sagen, ist der größte Unterschiedlichkeitsmacher, den wir uns überhaupt vorstellen können. Größere Unterschiede als im Tod können wir uns überhaupt nicht denken. Darum schauen wir einmal, was Jesus uns sagt und seine Apostel. Was sagen sie uns, was nach dem Tode sein wird? Paulus ist unterwegs und predigt das Evangelium. Jetzt gibt es einen ganz merkwürdigen Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 16. Da heißt es, denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das ist ein ganz merkwürdiger Vers. Ich habe da immer früher darüber nachgedacht. Was will Paulus damit sagen? Ein Geruch zum Leben des Lebens oder ein Geruch des Todes zum Tode. Was ist das eigentlich? Er will Folgendes sagen. Paulus spricht zu einer Menschenmenge. Er verkündigt ihnen dieses Evangelium von Jesus. Und dieses Evangelium wird unter den Zuhörern eine ganz große Wirkung haben. Die ist sehr unterschiedlich. Und er sagt, die einen, die das hören, die sagen, ja, das ist Botschaft, das kann ich akzeptieren. Das gilt auch für mich, das akzeptiere ich, das nehme ich an. Und Paulus sagt, dadurch, dass sie das hören und annehmen, dabei holen sie sich das Leben zum Leben. Was ist das denn? Das ist eine Steigerungsform von Leben. Und diese Steigerungsform von Leben, das ist das ewige Leben. Wer dieses Evangelium hört von Jesus und das annimmt, augenblicklich für sich akzeptiert und damit leben will, der hat sich damit das ewige Leben geholt. Ist unvorstellbar reich geworden, hat alles gewonnen. Großartig. Aber er sagt, unter den Zuhörern sind auch solche, und denen wird das, und darum verwendet er das Wort des Geruches, da geht das Evangelium über diese Menschenmenge hinweg und es wirkt wie eine giftige Wolke. Diese Wolke geht über die Menschenmenge hinweg und einige holen sich daran den ewigen Tod. Sie sterben daran, schon augenblicklich. Sie lehnen das Evangelium ab und sagen, kann ich nichts mehr anfangen, was soll das? Nicht für mich, wer da will, der soll das tun, für mich ist das nichts oder wie auch immer. Oder vielleicht sagen die, ja nicht heute, ein andermal. Und Paulus sagt, sie holen sich daran den ewigen Tod. Sie gehen damit in die ewige Verlorenheit. Wir Menschen sind Ewigkeitsgeschöpfe von der Bibel her, so sagt uns das Gott. Gott hat uns so geschaffen, dass unsere Existenz niemals ausgelöscht wird. Das gibt es nicht. Wir werden ewig existieren. Aber es gibt zwei Orte für unsere Existenz. Der eine Ort ist der Ort, wo Gott ist. Das ist das ewige Leben, das ist der Himmel. Und der andere Ort ist der, von der Gottesferne, der Ort der Verlorenheit. Und die Bibel bezeichnet diesen Ort als Hölle. Wir können ganz gewiss schon jetzt sagen, von dem, was wir gehört haben, was Gott uns sagt. Nach der Todesmauer werden wir alle, die wir hier sind, an einem von den beiden Orten sein. Ganz gewiss, das ist ganz gewiss. Manch einer kommt zu mir und sagt, ja, ich bin Atheist. Ich sage, das werden sie nur noch sein bis zur Todesmauer. Nach der Todesmauer gibt es keine Atheisten mehr. Sie sind alle weg, weil sie alle erkannt haben, das war falsch gedacht. Niemand ist dann mehr Atheist jenseits der Todesmauer. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Wir werden an dem einen oder an dem anderen Ort sein. Und das wird uns erstmal hier sehr deutlich klar gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das wissen. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe und unsere Existenz wird niemals ausgelöscht werden. In Ewigkeit nicht. Ob wir das wollen oder nicht, danach werden wir nicht gefragt. Das ist nicht die Frage, die wir zu beantworten haben. Weil diese Frage so unvorstellbar wichtig ist und so gründlich auch beantwortet werden muss in unserem Leben, darum gibt uns die Bibel viele Bilder und Gleichnisse, um uns das zu beschreiben, dass es wirklich jeder versteht, und zwar jeder von seiner Berufsgruppe, wo er herkommt, von seinem Denken her und von allem. Das muss nun wirklich jeder verstanden haben. In Matthäus 25, Vers 34, da sagt der Jesus, es wird Vereinigung mit Gott sein. Er sagt dort nämlich, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich staune, dass der Jesus uns im Vorhinein jetzt schon sagt, schon prophetisch sagt, was er uns zurufen wird an jenem Tag. Wir wissen schon wortwörtlich, was er zu uns sagen wird. Wir werden dort erscheinen vor seinem Thron und dann wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Jetzt kommt ihr, jetzt seid ihr hier. Kommt her und nehmt alles in Empfang. Der Himmel ist euer. Ihr seid unvorstellbar reich. Nehmt es jetzt in Empfang. Schon von Anbeginn der Welt ist das alles hier bereitet worden für euch. Das ist die Botschaft. Aber er sagt auch das andere. Und das darf ich nicht verschweigen. In demselben Kapitel, Matthäus 25, Vers 41, da sagt er, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Da sagt er zu einer anderen Menschengruppe, geht weg, ich will euch nie sehen, in Ewigkeit nicht mehr. Ich habe nichts mit euch zu tun. Geht dorthin, in der Gottesferne. Wir sehen, der Tod ist entweder Vereinigung mit Gott oder Trennung von Gott. Und beides ist endgültig und ewig. Es gibt manche Leute, die haben alle möglichen Systeme erfunden, nicht wahr, wie man das etwas mildern kann und sagen, ja nun gut, also dann machen wir vielleicht eine Fegefeuer-Idee, nicht wahr, dann wird man dadurch so ein Fegefeuer da irgendwo mal behandelt, nicht wahr, bis das alles wieder in Ordnung kommt und dann also auch zu Gott. Das ist ein Irrtum, das haben Menschen erfunden, das steht nicht in der Bibel. Ich glaube nur das, was in der Bibel steht und nicht das, was mir irgendwelche Menschen irgendwann erfunden haben. Es ist einfach gelogen. Auch alle anderen Ideen, die man auf dem Markt der Möglichkeiten findet, die all das abmildern sollen, was hier steht, sie helfen nicht. Das Einzige, was uns hilft, ist das Evangelium. Und das ist so radikal und so hilfreich und so gut, dass das jeder verstehen kann und in jedem Augenblick die Entscheidung treffen kann für den richtigen Weg. Das ist das, was Gott will. Dass wir uns auf den Weg machen, in dem Augenblick, wo wir das merken, dass wir unser Herz öffnen und sagen, Herr Jesus, jetzt habe ich erkannt, wo es darauf ankommt. Ich programmiere mein Leben zu dir hin. Mit dir will ich es halten. Jetzt weiß ich, worum es geht. Es ist doch ganz leicht. Gar kein Problem. Ich freue mich immer, wenn hier und da irgendwo Atheisten sind, die erst geschimpft haben, nicht wahr? Wie können sie sowas sagen? Ich war irgendwo, hielt ich einen Vortrag, kommt hinterher eine Frau, richtig wütend auf mich zu und sagt, wie können Sie so etwas sagen? Man sollte sie rausschmeißen, nicht wahr? Ich sage, was haben Sie denn? Kann ja sein. Ich sage, vielleicht habe ich etwas Böses gesagt. Dann sagen Sie es mir bitte. Und da war ein Raum, ein Seelsorgerraum. Ich sage, dann gingen wir rein. Und hat sie mir das erzählt, wo sie Anstoß nimmt. Und auf einmal sagt sie, habe ich das erklärt anhand der Bibel? Naja, sagt sie, dann bin ich ja ungehorsam dem gegenüber. Ich sage, genau das ist es. Ja, das will ich nicht, sagt sie. da hat er sich bekehrt, augenblicklich. Ich freue mich immer über Menschen, die zunächst einmal ganz massiv und auch darauf reagieren. Das ist eine Botschaft, wo man darauf reagieren muss. Das darf nicht so wie in Watte hineingehen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann mit dem Evangelium, wenn das so ganz leicht in Watte fällt und nachgibt. Und dann nachher kommt das wieder hoch und es ist nichts gewesen. Das ist schlimm. Das Evangelium muss uns tief unter die Haut gehen, wo ich merke, ich bin gerufen von dem Gott, von dem Schöpfer Himmels und der Erden, von dem, der am Kreuz war, der mein ganzes Leben errettet hat und der auch meine ganze Person haben will. Das müssen wir erkennen. Und das geht natürlich tief unter die Haut. Aber klar, soll es auch. Aber es wird unserem Leben einen Durchbruch geben und eine Freude, wie wir es uns größer gar nicht vorstellen können. Für die einen wird das Erlösung sein. In Philipper 1, Vers 23 sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ich staune immer wieder bei diesem Mann, was der alles durchgemacht hat. Den haben sie verprügelt, der war halb tot. Dann war er doch wieder lebendig. Hätte man denken können, na jetzt wird er nicht mehr verkündigen, jetzt hat er genug davon. Nein, der konnte nicht anders. Der musste die Botschaft der Rettung weitersagen. Und er hat weiter gepredigt, er ging am nächsten Ort und predigte dort wieder. Und da waren wieder Menschen, die haben sich erretten lassen. Und dann hat er alles Mögliche erlebt. Hunger und Durst und Gefahren, alles hat er erlebt. Schiffbruch erlitten. Ja, sogar von eigenen Brüdern angefeindet. Auch das hat er erlebt. Falsche Brüder, gibt's alles. Gibt echte und falsche, alles gibt's in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, wo es alles gibt, kann man sagen. Der hat alles erlebt. Es blieb ihm praktisch nichts erspart. Aber jetzt am Ende, da sagt er, Herr, jetzt habe ich wirklich Lust, zu dir zu kommen. Nach einem Leben, das dir gehörte, wo ich viele Menschen für dich gewinnen konnte, aber jetzt möchte ich bei dir sein. So richtig aus vollem Herzen merken wir das hier. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist Erlösung für ihn. Aber die Bibel sagt auch, es kann Verdammung sein. In Markus 16, Vers 16 lesen wir, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das steht auch da. Wir sehen, es gibt nur eine Zweiteilung, Erlösung oder Verdammung. Vielleicht sind einige Geschäftsleute hier, die kennen sich beim Buchen aus, Gewinn und Verlust, schwarze Zahlen, rote Zahlen, nicht wahr, das kennen wir alles. Und so erklärt uns die Bibel das für die Geschäftsleute in dieser Form. In Philipper 1, Vers 21 sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Viele Leute sagen, wenn ich sterben muss, muss ich alles zurücklassen. Ist alles weg, aller Reichtum. Paulus sagt, lass den Plunder doch laufen. Jetzt mache ich den Gewinn. Jetzt werden die Zahlen schwarz geschrieben. Im Angesicht der Ewigkeit hat er alles gewonnen. Gewinn. Jetzt ist Gewinn. Vorher haben vielleicht viele in seinem Leben gesagt, ja Mensch Paulus, du bist ja so ein kluger Mann, so ein Mann der Wissenschaft, hast gesessen zu Füßen des Gamaliel, was hätte aus dir werden können? Du hättest an der Hochschule sein können, dort Vorlesungen halten, aber du ziehst über Land, hast nichts zu essen, du weißt nicht, was du machst, du wirst verfolgt und machst sowas. Das ist doch kein Leben, wie kann man so leben? Und Paulus sagt, am Ende ziehen wir Bilanz. Und er zieht Bilanz und sagt, jetzt sind die Zahlen schwarz. Jetzt ist die Ewigkeit gewonnen. Er hat alles gewonnen und er kann allen Plunder zurücklassen. Klarer Mann, wunderbar. Von einem anderen wird uns gesagt, man kann nicht nur Gewinn machen, man kann auch Verlust machen. In Lukas 12, Vers 20 ist von einem Mann die Rede, da sagt Gott, du Narr. In diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese Nacht. Du kriegst nicht Aufschub, irgendwann. Diese Nacht wird der Schlussstrich gezogen. Und du bist ein Narr gewesen. Weil du ohne Gott gelebt hast. Du hast sonstige Ideen gehabt, viele Ideen vielleicht. Du wolltest große Scheunen bauen, du hattest Ideen, wie man die Landwirtschaft verbessern kann, noch größere Ernten machen. Du hattest viele Ideen, viele Konzepte in deinem Leben, aber nur zu Ende. Bilanz, Minus, rote Zahlen. Verloren, eine ganze Ewigkeit verloren. Was ist das für ein Verlust? Unvorstellbar großer Verlust, der verliert die ganze Ewigkeit. Wir sehen, Gewinn, oder Verlust. Oder Annahme oder Verwerfung. Wir sehen, mit vielen verschiedenen Worten erklärt uns das die Bibel. Der Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. So ist das manchmal in diesem Leben, Hier wird die Situation des Feldes genommen, da arbeiten zwei auf dem Feld, einer ist angenommen, der andere verworfen. So kann es hier in diesem Leben sein, der eine arbeitet im Büro, da sind zwei, die arbeiten zusammen, zwei Schreibtische gegenübergestellt oder wie das sein mag, der eine ist angenommen, der andere ist verworfen. Viele Situationen, in der wir in diesem Leben sind, vielleicht Nachbarn, ohne Hauswand an Hauswand zusammen, der eine ist angenommen, der andere ist verworfen. Das wird die Bilanz sein des Lebens. In Daniel 12, Vers 2, also im Alten Testament, da lesen wir, und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben und etliche zu ewiger Schmach und Schande. Das wird die Bilanz des Lebens sein. Das wird auch einmal die Bilanz unseres Lebens sein. Am Ende steht drunter, super Gewinn gemacht, ein ganzes ewiges Leben gewonnen. Und beim anderen steht drin, alles verloren. Und doch weiter leben müssen. Es gibt kein Ende an jenem Ort der Verlorenheit. Wir sehen also, der Tod ist der größte Unterschiedlichkeitsmacher, als wir es uns überhaupt vorstellen können. In dieser Welt gibt es große Unterschiede. Der eine, der ist topfit, der geht zur Olympiade, macht ganz locker 3 Goldmedaillen. Gar keine Frage, das kann der. Der hat sich antrainiert, der steht 3-mal auf dem Treppchen, nicht wahr? Nationalhymne wird gesungen, alles ist da, ganz super. Und der andere, der liegt auf dem Krankenbett, hat Krebs, voller Schmerzen und man weiß nicht, wie man ihm helfen kann. Situationen in dieser Welt sehr unterschiedlich. Der eine weiß nicht, wie er sein Geld noch anlegen kann. So viele Milliarden hat er schon zusammengetrommelt in seinem Leben. Der andere weiß nicht, wie er sich die Brötchen kaufen kann. Muss verhungern vielleicht. Das sind Unterschiede in dieser Welt. Aber die Unterschiede, die dort sein werden, nach der Todesmauer, sind unvergleichlich größer. Ich hielt einen Vortrag an einem Gymnasium. Ich hatte über Schöpfung gesprochen. Da meldet sich eine Schülerin und fragt folgende Frage. Können Sie mir wissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich hatte gar nichts davon gesagt. Ich hatte weder über Himmel noch Hölle gesprochen. Und sie sagt, können Sie mir beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich sagte, wissenschaftlich beweisen kann ich das überhaupt nicht. Denn die Frage nach Himmel und Hölle ist keine Frage der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann nur messen, kann Fakten sammeln und kann daraus Schlussfolgerungen ziehen. Mehr können wir nicht machen. Keine Naturwissenschaft ist in der Lage, etwas zu sagen über die Herkunft des Lebens und auch nicht, was nach dem Tode sein wird. Überhaupt nicht. Aber, sagte ihr, wenn Sie wissen wollen, ob es einen Himmel gibt und eine Hölle, dann gibt es eine Stelle, wo Sie es ablesen können, ganz deutlich. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz können Sie ablesen, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt. Ganz eindeutig. Denn im Garten Gethsemane, als der Jesus das Kreuz vor sich sah, da betete er zum Vater und sagte, Vater, ist es möglich, gibt es irgendeine Idee, irgendeine Möglichkeit, dass Menschen gerettet werden können, wenn ich nicht an das Kreuz gehe? Und er betete, und wir wissen, wenn wir im Neuen Testament lesen, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Das Blut rann ihm als Schweiß herunter. So sah er dieses Kreuz vor sich. Und der Vater ist der, der ihn liebte, grenzenlose Liebe für seinen Sohn. Und was hat der Vater gesagt? Was hat er dann geantwortet? Gar nichts. Hat geschwiegen. Null. Es war auch gar nicht nötig, dass der Vater etwas sagte. Denn Jesus kam vom Vater, er kam vom Himmel und er wusste, wenn er nicht an dieses Kreuz geht, gehen die Menschen alle verloren. Und nur deswegen, wenn ich dann dorthin gehe, dann werden Menschen, die das annehmen, werden Rettung finden. Und darum kam er in diese Welt. Und so können wir ablesen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, um Rettung zu finden. Es gibt keine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, als nur allein durch diesen Jesus Christus. Und darum ist das Kreuz auch eine eindeutige Entscheidung dafür, eine Frage, die immer wieder gestellt wird, kann man nicht mit irgendeiner anderen Religion auch selig werden? Eindeutige und klare Antwort, nein. Und zwar ein absolutes Nein. Geht überhaupt nicht. Ich war in Japan gewesen, hatte ein Gespräch dort mit einem Professor. Und dann sagt dieser Mann mir, wissen Sie, wir haben in Japan die beste Religion, die es gibt. Ich sage, Sie haben recht. Ich glaube Ihnen das. Sie haben sicherlich die beste Religion. Ich bin hier nachts spazieren gegangen durch die Stadt und ich habe gesehen, wie Frauen einzeln durch die Stadt gingen in Kyoto und hatten keine Angst, dass ihnen irgendwas passiert. Ich sage, ich führe das zurück auf ihre Religion, eine lange Tradition, die sie haben, eine gute Religion. Da staunte er erstmal, dass ich ihm da sofort zustimmte. Aber ich sage, wenn Sie mehr wollen als Religion, wenn Sie ewiges Leben haben wollen, wenn Sie die Frage des Todes geklärt haben wollen, wenn Sie einmal im Himmel sein wollen, dann brauchen Sie Jesus. Und ich hatte ein neues Testament in Japanisch mit und habe ihm das gegeben. Ich sage, wenn Sie das lesen, dann finden Sie das ewige Leben. Und das ewige Leben, das etwas, das können Sie nirgendwo bekommen, in keiner Religion, auch nicht in der besten. Das können Sie nur bei Jesus empfangen. Er nahm das Neue Testament. Ich hoffe, dass er es gelesen hat. Wenn er es gelesen hat, wird er darin das ewige Leben gefunden haben. Dann werden wir ihn im Himmel wiedersehen. So einfach geht das. Wir müssen nur tun, das, was dort steht. Denn da ist alles gesagt, dass wir dort das Ziel erreichen. So können wir sagen, das Kreuz sagt uns ganz deutlich, dass keine Religion uns zum Himmel bringt. Und mag sie die beste sein oder wie sie auch heißt, keine Religion. Und darum ist das alles ein dummes Gerede, wenn man sagt, alle Religionen haben den gleichen Weg vor sich. Sie wollen ja letztlich alle zu Gott. Das stimmt nicht. Wir haben vorhin das Wort gehört aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, ist auch dem Menschen kein anderer Name genannt worden, als allein den Namen Jesus, darin wir sollen selig werden. Das Wort stimmt. Das hat sein Apostel gesagt. Der Jesus hat ihm dieses Wort gesagt, sage das weiter. Und er hat selbst gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, nur durch Jesus. Und weil er nicht lügt, weil er immer die Wahrheit sagt, darum stimmt das. Und darum wird uns auch nur Jesus retten. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir verloren gehen. Und wir werden ewig verloren gehen. Das müssen wir deutlich sagen. Wenn wir das nicht deutlich sagen, dann ist das schlimm. Was ist denn der Wille Gottes? Wir haben gehört, dass es beide Wege gibt. Und Gott hat sich schon im Alten Testament festgelegt mit seinem Willen. Wir haben es schriftlich, was der Wille Gottes ist. Und er sagt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass ich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Das ist nicht wunderbar? Das ist der Wille Gottes. Gott will, dass wir leben. Er will, dass wir ewiges Leben haben. Das ist sein fester Wille. Er will, dass wir ewig einmal bei ihm sind. Aber er sagt uns gleichzeitig auch, dass wir auch ewig verloren gehen können. Das ist wichtig, dass wir diese Botschaft auch sagen. Und es ist auch wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass uns Gott nicht mit der Hölle Angst machen will. Das wäre völlig falsch verstanden. Ich habe fast den Eindruck, wenn ich das Neue Testament lese, dass der Jesus öfter über die Hölle gesprochen hat als über den Himmel. Warum denn? Wollte er seine Leute schockieren? Überhaupt nicht. Er wollte sie retten. Er wollte sagen, Leute, dass ihr ja nicht dorthin kommt. In der Bergpredigt in Matthäus 5, da sagt er, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Das ist ein Wort Jesu. Das ist nicht auf irgendeinem Theologenkongress erfunden worden, dieses Wort. Das hat uns der Sohn Gottes gesagt, der die Wahrheit ist. Und er will es uns sagen, damit wir ganz genau wissen, was los ist. Und darum geben wir diese Botschaft auch genau in dieser Klarheit und Deutlichkeit weiter. Damit nicht jemand kommt und sagt, ich habe es nicht verstanden. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher ein Mann auf mich zu, der war mindestens 2 Meter groß. Ich glaube, das war ein Schmied, ich weiß es nicht, habe ich nicht gefragt, aber so ein Riesenkerl. Und er hätte mich am liebsten so unangespitzt in den Boden gestampft. Nicht? So kam er auf mich zu. Wie können Sie so etwas sagen? Wie können Sie über die Hölle reden? Sagt er. Er sagt, ich bin Atheist. Ich sage, das werden Sie nur noch bis zum Tode sein. Aber am besten, Sie bekehren sich vorher. Und ich habe ihm gesagt, schauen Sie mal, Gott ist doch ein Gentleman. Er lässt doch niemanden irgendwo in die Hölle fahren. Er warnt uns doch. Er sagt doch, du musst doch da gar nicht hin. Ich habe dich doch lieb. Ich liebe dich sehr. Du kannst doch kommen. Komm doch her. Ich will dich doch retten. Ich habe alles dafür getan. Selber können wir uns nicht retten. Das konnte nur sein Sohn tun. Das hat er getan am Kreuz von Golgatha. Und darum kann er sagen, Leute, kommt. Weil das der Wille Gottes ist, dass wir errettet werden. Er will nicht, dass wir an den verkehrten Ort kommen. Und das würden wir doch auch alle tun. Manchmal fahre ich bei uns im Siegerland, das ist ähnlich wie in der Schweiz, da gibt es auch viele Berge, und da gibt es auf der Autobahn so riesige Talbrücken. Das war zu teuer, da die Autobahn tief runter zu gehen, dann wieder hoch, nicht wahr? Da hat man eine große Talbrücke gebaut, riesig, über eine ganze Brücke, über ein ganzes Tal hinweg. Und als ich dort mal nachts rübergefahren bin, da wurde mir das zum Gleichnis. Ich habe mir vorgestellt, wenn jetzt in der Nacht diese Talbrücke eingestürzt wäre und ich habe es gerade noch geschafft, mit dem Auto zu stoppen, dass ich nicht in den Abgrund falle, was würde ich tun und was würden wir alle tun? Alle ohne Ausnahme, was würden wir tun? Nun, wir würden doch sofort aussteigen, alle Warnblinkanlagen einstellen, das Warndreieck mitten auf die Autobahn stellen und sagen, stopp, halt. Hier geht's in den Abgrund. Die Brücke ist gerade eingestürzt. Und ich stelle mir vor, da kommt ein Geschäftsmann, der will gerade nach Frankfurt. Der sagt, ich muss jetzt einen Millionenvertrag abschließen, ich muss unbedingt pünktlich da sein, halten Sie mich nicht auf. Was soll ich machen? Ich muss ihn fahren lassen. Ich muss ihn fahren lassen. Dorthin. Wir haben keine Chance. Aber gesagt haben wir es ihm wenigstens. Das ist wichtig, dass wir ihm die Botschaft sagen. Und das ist das, was Gott will. Gott will uns nicht Angst machen und nicht schrecken, sondern er will uns helfen. Meine Frau und ich waren vor kurzem zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und das war eine sehr bunt gemischte Geburtstagsfeier. Da waren einige, die waren Christen und einige, das waren so richtige, ganz massive Atheisten. Und nun, wie das so kam, plötzlich kam irgendwie das Thema Toleranz auf. Und dann wurde gesagt, ja, die Toleranz ist das Wichtigste, was wir in dieser Welt brauchen. Toleranz wurde ganz groß geschrieben. Und es wurde gesagt, Toleranz ist das Allheilmittel für diese Welt. Nun, da wurden wir allmählich wach und sagten, naja, Toleranz hin, Toleranz her. Und dann die eine Frau sagte sofort, wissen Sie, ich bin ein guter Christ. Ich hatte gar nicht gesprochen von Christentum. Ich bin ein guter Christ. Wissen Sie, ich tue so viel Gutes und bin gütig, sagte sie sogar. Also da schrecke ich immer gleich zurück. Wer ist schon gütig von uns Menschen? Sie sagte, sie ist gütig und sie hilft vielen Menschen. Aber sie sagte, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Trotzdem wollte sie ein guter Christ sein. Da habe ich gesagt, das ist wohl kaum möglich, was Sie da erzählen. Ich sage, ein Christ, der gehört zu Gott und wir brauchen Gott, wir brauchen den Herrn Jesus. Ohne Jesus, nicht wahr, es gibt Himmel und Hölle, dann gehen wir verloren. Wenn wir ewig verloren. Und dann wurde sie richtig wütend. Und dann sagte sie, das kann doch nicht sein. Ich höre Sie auf, sagte mit Gott will ich nichts zu tun haben, ich bin absolut fertig damit. Ich sage, lassen Sie mich noch eine kleine Geschichte erzählen. Dann habe ich gesagt, stellen Sie sich einmal vor, ich bin nicht Mediziner, aber wenn ich Mediziner wäre und mir wäre es gelungen, ein Mittel gegen AIDS zu erfinden. Und ich prüfe das alles, ich finde das heraus, wie das geht mit dem AIDS. Und ich stelle die Rezeptur zusammen, wie man dieses Mittel herstellen kann. Und nachdem ich alles fertig habe, wie das geht, dann nehme ich die Rezeptur und alle diese Anweisungen und alles, was ich erfunden habe, und grabe bei mir im Garten ein tiefes Loch. Und dort kommt es hinein, das schütte ich zu. Und ich werde niemandem was davon sagen. Was halten Sie davon, wenn ich das mache? Nun waren sich alle sehr schnell einig, nicht wahr? Das ist ja schlimm, nicht wahr? Ein Schurke, was sind Sie für ein Kerl, nicht wahr? Da waren sie sofort einig. Ich sage, sehen Sie, jetzt will ich Ihnen sagen, was ich damit sagen will. Ich sage, ich kenne ein Mittel, das heilt noch besser als AIDS. Das heilt nämlich vor ewigem AIDS. Dass der Mensch nicht ewig im Leid sitzen muss, davor heilt das. Ich sage, ich will Ihnen gar nichts überstülpen von Gott, aber ich will Ihnen sagen, dieses Heilmittel, das in Ewigkeit heilt, das ist Jesus. Und darum geht es, dass wir das sagen, dass wir das weitersagen, diese Botschaft von diesem Jesus, der uns das ewige Leben gebracht hat. Als ich im Dienst war, hatten wir dann jemanden, der hat verschiedene Kurse über Programmiersprachen dort bei uns gehalten. Und am Ende, als er fertig war mit den Kursen, da hatten wir so das Abschlussgespräch und bei mir dort am Schreibtisch saßen wir zusammen, dann gebe ich ihm eine Kassette. Und zwar eine Kassette mit dem Thema des heutigen Abends. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Irgendwie habe ich ihm diese Kassette gegeben. Ich sage, Sie fahren ja jetzt mit dem Auto unterwegs, dann können Sie das ja vielleicht mal hören. Da sagt er, sagen Sie mal, woher kennen Sie mich? Ich sage, ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich sage, jetzt von hier, von den paar Tagen. Er sagt, das Thema meines Lebens. Da überlege ich schon, wer weiß, wie lange dran ich war mit dem Tod. Das ist mein Thema überhaupt. Woher wissen Sie das? Ich sage, ich habe es wirklich nicht gewusst. Er sagte, Ich kann Ihnen sogar sagen, ich bin so weit mit meinen Überlegungen, ich weiß heute schon, was ich auf meinen Grabstein schreiben werde. Ich sage, das will ich wissen. Sagen Sie mal, was schreiben Sie drauf? Da sagt er, ich lasse drauf schreiben, jetzt weiß ich die Wahrheit. Da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das ist zu spät. Viel zu spät. Das müssen Sie heute wissen. Jetzt. Der hat die Kassette mitgenommen. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Ich hoffe, der wird sie bestimmt gehört haben, denn der war so sensibilisiert auf dieses Thema und hat auch die Antwort gehört. Hoffentlich hat er auch danach gehandelt. Dann werden wir den Himmel wiedersehen. Und das ist das, was Gott will, dass wir einmal bei ihm sind in alle Ewigkeit. Während des Vietnamkrieges war dort auch an der Front ein Pastor. Und das ein sterbender Soldat. Und der sterbende Soldat fragt den Pastor, sagen Sie mal, gibt es eigentlich eine Hölle? Da sagt der Pastor, nein, eine Hölle gibt es nicht. Darauf sagt der sterbende Soldat, wenn es keine Hölle gibt, dann brauchen wir sie hier überhaupt nicht, dann können sie nach Hause gehen. Aber wenn es doch eine Hölle gibt, dann haben sie uns alle hier verführt, weil sie uns nicht gesagt haben, wie wir aus dieser Schusslinie rauskommen. Hat recht gehabt, das stimmt. Und darum müssen wir die Botschaft auch sagen. Wir dürfen sie nicht weglassen. Wir müssen diese Botschaft sagen. Umso klarer wird das, wo Gott uns hinhaben will, an dem Ort des Himmels. Ich möchte noch ein Gleichnis sagen, was mir deutlich wurde, über die Hölle. Das müssen wir wirklich genau verstanden haben. Wir waren zu Vorträgen in Polen gewesen, in Südpolen, in Bielsko-Biala. Hatten wir Vorträge. Und dort ganz in der Nähe, ist gar nicht so weit weg, da liegt dieser Ort, der weltberühmt geworden ist. Aber in trauriger Weise, dort liegt Auschwitz. Auschwitz wird in der Literatur bezeichnet als die Hölle auf Erden. Und nun kamen wir dort auch hin, haben das dort auch besichtigt. Und es war eine sehr freundliche Polin, die führte uns dort überall durch die Baracken, die da noch stehen. Und sie führte uns auch in eine Gaskammer hinein. Und da kann es einem fast übel werden, wenn man das sieht. Und sie hat das erklärt, hat gesagt, hier wurden damals, während des Dritten Reiches, wurden 600 Juden auf einmal hineingebracht. Dann wurden sie vergast, wurden sie rausgeholt und dann kam die nächste Charge. Und so ging das. Und so nennen wir das die Hölle. Und ich habe mir überlegt, dort, als ich in dieser Gaskammer war, ist das wohl die Hölle gewesen? Und ich kam zu dem eindeutigen Ergebnis, nein, das war keine Hölle. Als wir in der Eingangshalle waren, habe ich ein Foto gesehen und ich habe mir das auch besorgt, weil ich das haben wollte. Da hatte jemand, der dort auch vergast worden ist, in seiner Zelle ein Kreuz an die Wand gemacht, mit einem Nagel geritzt, aber kunstvoll. Da war ein Mensch gewesen, der an Jesus glaubte. Und das war die letzte Botschaft, die er von sich gegeben hat, dass er dort in der Zelle das Kreuz gezeichnet hat. Seine Hoffnung. Der ist durch die Gaskammer gegangen und das war für ihn der Weg in den Himmel, weil er an Jesus glaubte. Es spielt dann, ich will es mal ganz scharf sagen, spielt gar keine Rolle, wie wir aus diesem Leben gehen. Wir müssen nur mit Jesus gehen. Und dann wurde mir noch etwas deutlich. Diese Gaskammer war in Betrieb bis November 1944. Dann nicht mehr. Heute wird das besichtigt. Jetzt geht eine nette Führerin durch, draußen war Sonnenschein, und erklärt das, was gewesen ist. Und daran wurde mir deutlich, die Hölle wird nie besichtigt werden. Niemals. Weil sie nie frei wird. Die Hölle wird nie leer sein. Sie wird in Ewigkeit gefüllt sein. Die Hölle ist auch ein ewiger Ort. Das wurde mir daran klar. Genau wie der Himmel. Um das deutlich zu sagen, wir sind geladen zum Himmel. Wir sind geladen, dass wir hundertprozentig im Himmel ankommen. Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Darum war er am Kreuz, dass wir das recht verstehen. Er war am Kreuz gewesen, damit wir eine Ewigkeit bei ihm zubringen können. Und zwar in einer Situation, wo wir ewig leben und wo uns nie mehr Leid geben wird. Da wird nicht eine einzige Träne mehr fließen. Keine Krankheit wird mehr sein, kein Leid, keine Not, kein Geschrei, kein Hunger, nichts, nichts, nichts. Niemand wird mehr altern. Was wird in diesem Leben alles gemacht? Wenn ich so denke, die Schauspieler, was für Operationen, die machen Schönheitsoperationen, da wird hier was reingeflickt und da was reingeflickt und alles wird gemacht, damit man das ein bisschen hinaus verzögern kann, damit die Falten nicht so zu sehen sind und alle möglichen Dinge werden getan. Aber alle altern wir, ohne Ausnahme, hier in diesem Leben. Es ist die Vergänglichkeit hier angesagt. Im Himmel gibt es keine Vergänglichkeit mehr. Wir werden ewig jung sein, weil Jesus ewig ist und wir sind mit ihm ewig. Es hat keinen Vergang mehr. Manchmal versuchen wir hier so Videos zu machen, um irgendwelche Situationen festzuhalten, damit man sich später nochmal ansehen kann. Ich kann das jetzt schon sagen. Im Himmel gibt es keine Videos. Warum nicht? Weil die Zeit an der Ewigkeit zerbricht. Es wird alles ewige Gleichzeitigkeit sein. Es wird ein Kontinuum sein. Ohne Vergangenheit, ohne Vergang. Alles wird bleibend sein. Dias, Videos, überflüssig. Wir werden alles haben, wie wir es wollen. Alles. Und wir werden sogar das tun, was wir hier nicht können. Wir werden gleichzeitig überall sein können. Wie der Jesus. Der Jesus ist auch hier in der Halle. Er war es gleichzeitig auch in China, in Amerika, überall. Das kann er, weil er der Herr ist über Raum und Zeit. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher jemand, ich frage ihn, ich sage, wie sieht es aus bei Ihnen mit dem Glauben? Na ja, sagt er, 99%. Na, ich sage, haben Sie gut kalkuliert. Aber ich sage, wissen Sie, wenn Sie ein Flugzeug wären und ich fliegen sollte nach Amerika mit einem Flugzeug, das nur mit 99% dort ankommt, ich würde nicht mitfliegen. Mein Leben, einmalig habe ich es. Würde ich nie machen. Das verstand er. Dann hat er aufgefüllt, von 99% mit Jesus zu gehen auf 100%. Er hat sich ganz für Jesus entschieden, 100%. Ich erzähle die Geschichte irgendwo anders und sage, da war ein Mann, ich war mit 99%. Da kommt hinterher einer zu mir und sagt, ja, wissen Sie, bei mir ist noch viel schlimmer. Bei mir ist überhaupt nur 1%. Ich sage, Ihnen kann geholfen werden. Sie müssen natürlich jetzt 99% auffüllen. Aber kommen Sie. Kommen Sie ganz zu Jesus. Der tat das. Der war eingeladen von der Tochter. Die Tochter hatte sich schon bekehrt. Hatte sie den Vater mitgebracht. Nur hat der sich bekehrt. Von 1 auf 100%. Ich weiß nicht, wie das hier bei uns ist. Wie das bei uns aussieht. Wie viel Prozent wir uns einschätzen. Vielleicht sagen wir vielleicht, ja, bei mir sind es 75%. Das reicht nicht für die Ewigkeit. Wir brauchen den Herrn Jesus für die Ewigkeit ganz. Sonst hilft es uns überhaupt nicht. Er muss ganz und gar unser Herr sein. Ich will es mal so sagen, er muss der Kapitän sein auf unserem Lebensschiff. Ich sagte das auch irgendwo in einer Versammlung, da war ein Reporter, der hat das aufgeschnappt, hat es aber richtig verstanden. Er schrieb nämlich dann in der Zeitung einen Riesenartikel mit der Balkenüberschrift drüber, Professor Gitt, Doppelpunkt, sagt, Jesus muss der Kapitän sein. Oder Captain Jesus hat er geschrieben, Captain Jesus. Er hat es verstanden, genau das ist es. Jesus muss unser Kapitän sein auf dem Lebensschiff. Und wenn er das ist, na, kann uns nichts passieren. Dieser Jesus fährt uns dann nach Hause. Dann werden wir das Ziel sicher erreichen. Da wollen wir hin. Wir wollen zum Himmel hin. Wir wollen nicht an den Ort der Verlorenheit. Wir wollen unvorstellbar reich werden. Heute ist Reichsagen angesagt. Wer will reich werden? Heute geht's. Der Jesus verteilt heute den Himmel. Ist das nicht großartig? Das ist Evangelium pur. Der Jesus macht uns reich, egal wo wir herkommen, von welchem System, ob vom Evolutionssystem, vom Materialismus, von irgendwelchen Gedankensystemen, wo wir herkommen, von irgendeiner x-beliebigen Religion oder was immer wir gedacht haben. Wenn wir zu ihm kommen, können wir neu werden, indem wir unser Leben ihm ganz abgeben. Und das können wir tun, heute, nicht irgendwann. Der Jesus ruft immer in den Augenblick hinein. In der Bibel gibt es ein Wort dafür, das ist Kairos. Der Kairos Gottes, der bestimmt, wann wir Rettung empfangen. Nämlich dann, wenn er uns ruft und wenn wir dann ein Ja finden. Und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, diesen Gestellungsbefehl habe ich verstanden und gehört. Jetzt gebe ich dir mein Leben, jetzt hast du die Verantwortung für mein Leben. So können wir es machen und so wollen wir uns heute auf den Weg machen zu diesem Jesus hin. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einmal dazu auf, wem es möglich ist. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns den Weg zum Himmel gewiesen hast. Aber Herr, du hast nicht nur den Weg gewiesen, du hast ihn auch erworben. Und das war teuer für dich. Du hast mit deinem eigenen Blut bezahlt. Du musstest selbst durch den Tod gehen und musstest die Last einer ganzen Welt tragen, Sündenlast, wozu wir Menschen fähig sind. Das hast du alles bezahlt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch uns eingeschlossen hast, die wir heute hier in dieser Halle sind. Und da ist niemand ausgeschlossen, weil du jeden rufst und weil du jeden lieb hast und weil du einmal eine ganze Ewigkeit mit uns zusammenleben möchtest. Ich danke dir dafür, dass du eine solche Liebe für uns hast. Herr, hilf doch, dass niemand daran vorübergeht und dann am falschen Ort landet. Herr Jesus, deinen Willen haben wir erkannt. Du willst, dass jeder Einzelne, der heute hier in der Halle ist, den willst du erretten. Dass wir einmal alle, die wir hier sind, bei dir im Himmel sind und uns mit unaussprechlicher Freude dann darüber freuen können, dass du uns ans Ziel gebracht hast. Ich danke dir für diese großartige Botschaft, die du uns gegeben hast. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir nicht achtlos daran vorübergehen. Das wäre schlimm. Bitte, Herr, hilf einem jeden, dass wir das heute festmachen. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.